ARD Sounds.
Das war so krass, das möchte ich nie wieder in meinem Leben fühlen. Ne? Also wirklich, als wäre ich von so einem Traktor überfahren worden. Meine Arme wie Blei, meine Beine dagegen wie Gummi, Kopfschmerzen. Es war wirklich, hätte jemand Eispickel in meinen Schädel gebohrt. Und irgendwann habe ich nur zu meinem Mann gesagt, ruf meine Mutter an. Ich sage, ich glaube, ich sterbe. Wie? Ich sage, ruf Mama an, ich sterbe. Ich schwöre dir, ich sterbe.
Das ist Vanessa Halloui. Und was sie da beschreibt, das ist der Tiefpunkt ihrer Diagnosegeschichte, die sie fast ihr Leben gekostet hat. Wochen voller rätselhafter Symptome, Arzt- und Krankenhausbesuche, die ins Leere laufen und eine Krankheit, die kaum jemand auf dem Schirm hat. Wie es am Ende doch noch zur richtigen Diagnose kommt und was ein Brombeerstrauch damit zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt. Und damit hallo zu einer neuen Folge Abenteuer Diagnose. Falls ihr zum ersten Mal dabei seid, wir erzählen euch alle zwei Wochen einen Medizinkrimi. Eine Geschichte aus dem echten Leben, die zeigt, wie schwierig, aber auch wie spannend es sein kann, die richtige Diagnose zu suchen und zu finden. Ich bin Anke Christians, Medizinredakteurin beim NDR und führe euch durch den Fall und ordne auch so ein bisschen medizinisch ein. Und bei mir im Studio ist heute Gesa Lütten. Sie hat den Fall recherchiert und mit Vanessa und allen anderen Beteiligten gesprochen. Moin Gesa.
Moin Anke.
Gesa, bevor wir gleich in die Geschichte einsteigen, sag mir doch kurz, was dich an diesem Fall gepackt hat.
Zum einen geht es heute um eine ganz besondere Frau, wie ich finde, dazu gleich mehr. Und zum anderen möchte ich heute eine Krankheit vorstellen, die zwar selten ist, die aber unter bestimmten Voraussetzungen doch gehäufter auftreten und auch lebensbedrohlich verlaufen kann, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt oder nicht richtig behandelt wird. Vor allem Menschen, die gerne in der Natur sind oder im Grün arbeiten und auch alle von euch, die einen Hund zu Hause haben, sollten jetzt besonders gut aufpassen.
Ja, Ohren sind gespitzt. Eine Krankheit, die kaum jemand kennt und die genau deshalb so gefährlich werden kann, das ist ja eins der Kernprobleme bei seltenen Diagnosen. Man muss überhaupt erstmal auf die Idee kommen, muss dran denken, aber dazu kommen wir noch. Erstmal zu Vanessa. Du sagst, sie ist eine ganz besondere Frau. Wie meinst du das?
Ja, Vanessa Halloui ist so der Typ Frau, die im Gegensatz zu anderen Menschen irgendwie eine zweite Batterie zu haben scheint. Ich weiß nicht, ob ich jemals jemanden getroffen habe, der so vor Energie sprüht und diese Energie dann auch noch für die gute Sache einsetzt. Denn Vanessa leitet eine Wildtierstation in Hamburg-Bergedorf, die sie selbst gegründet und aufgebaut hat. Das bedeutet, sie kümmert sich quasi 24/7 um wilde oder auch kranke Tiere, sammelt sie ein, füttert sie und päppelt sie auf. Sie setzt sich nebenbei auch noch politisch für Tiere und die Natur ein und kämpft quasi täglich um finanzielle Unterstützung.
Wow, das klingt nach sehr, sehr viel Leidenschaft und definitiv nicht nach einem 9-to-5-Job.
Nee, ganz und gar nicht. Genau, und nebenbei geht sie dann auch noch Hobbys nach, wie Autos reparieren und malen. Und zwar echt schöne Bilder, die ich in ihrer Wohnung in Bergedorf bewundern durfte. Also wirklich eine Macherin. Zu ihrem privaten Umfeld kann man noch sagen, dass sie verheiratet ist mit Ehemann Adnan Halloui. Er arbeitet als Übersetzer und ist auch viel beschäftigt. Und sie hat sehr eng Kontakt zu ihrer Mutter Cornelia, die von allen Conny genannt wird und auf der Wildtierstation im Büro unterstützt. Sie hat den Arbeitsethos ihrer Tochter im Interview ganz lustig so beschrieben.
Also ich habe schon zu ihr gesagt, sie geht nochmal mit einem Rollmops zum Tierarzt, weil sie versucht, jedes Leben zu retten. Solange sie atmet, wird sie sich um Tiere kümmern. Und das ist schön.
Ein Rollmops beim Tierarzt, ne? Das ist echt ein tolles Bild.
Finde ich auch.
Also, wir nehmen mit, Vanessa gehört offenbar zu den Menschen, die immer für andere alles geben und durchpowern. Und Menschen, die so ticken, die neigen ja auch manchmal dazu, eigene Beschwerden eher wegzuschieben. Gesa, wann fängt das bei Vanessa denn an?
Ja, es ist Frühsommer 2025. Vanessa ist Anfang 40 und sie merkt auf einmal, dass sie sich irgendwie schlapp fühlt. So ein bisschen langsamer als sonst im Kopf und auch körperlich kann sie nicht mehr so durchpowern wie sonst.
Was jetzt bei dem Arbeitspensum, was du da angerissen hast, auch nicht so ein richtiges Wunder ist. Ne? Auch wenn Vanessa, wie du gesagt hast, quasi eine zweite Batterie hat, selbst die kann mal leer sein.
Ja, wohl wahr, aber Vanessa kennt das eben nicht so von sich. Und hinzu kommt noch, dass sie so ein Gefühl von Gliederschmerzen hat, auch Wadenkrämpfe, die sie so gar nicht von sich kennt. Im Interview hat sie ihre Gedanken dazu so beschrieben.
Als würde man was ausbrüten, aber nicht wirklich, es kam nicht raus. Also es war wirklich so, ich habe immer gedacht, oh, du kriegst eine Grippe oder sowas. Es fühlte mich einfach so ein bisschen neben der Spur. Aber ich muss ja trotzdem Tag und Nacht für meine Tiere da sein, also habe ich es einfach erstmal ignoriert und habe gedacht so, naja, wird schon in einer Woche oder so wieder weg sein.
Ich glaube, dieses Gefühl, was auszubrüten, das kennen wir alle. Ich finde das halt immer eine total doofe Situation, weil es so schwierig ist, dann für sich zu entscheiden. Ziehe ich jetzt trotzdem durch? Gehe ich arbeiten? Weil richtig krank bin ich ja nicht oder schone ich mich? Ich entscheide mich dann ehrlich gesagt meistens auch fürs Durchziehen, auch wenn ich eigentlich natürlich weiß, dass es für den Körper viel besser wäre, jetzt mal einen Gang runterzuschalten.
Ja, und so Gang runterschalten ist für Vanessa eben auch quasi unmöglich. Es gibt zwar einige Ehrenamtliche, die auch für die Wildtierstation arbeiten, aber Vanessa ist schon die wichtigste Person, die sich um alles kümmert. Hinzu kommt noch, dass sie ihr Leben lang schon eine Meisterin darin ist, sowas wie Krankheit einfach wegzuignorieren. Ihre Mutter Conny hat das im Interview so beschrieben.
Also meine Tochter ist sehr, sehr kernig. Sie ist sehr kräftig, sie kann viel heben und alles. Sie kann wirklich Schmerzen ertragen ins Unermessliche. Sie wird auch mal von Tieren gebissen. Insofern, sie hat schon als Kind immer leichtes Fieber, also einfach so weggesteckt. Unser einer hätte schon im Bett gelegen. Sie war also immer, also fast nie krank, ne? Wirklich kernig.
Also spricht dafür, dass sie auch dieses Mal eben sich nicht ins Bett legt.
Mhm. Vanessa macht, was wir ja vermutlich alle schon mal gemacht haben, Ibuprofen einschmeißen, Krone richten, weitermachen. Das gelingt auch bis zu einem gewissen Grad. Doch als sie merkt, dass es nach ein paar Tagen so gar nicht besser wird, sie stattdessen auch noch lichtempfindlich wird, so ein komisches Schwindelgefühl hat und dann auch noch einen Lymphknoten übers Wochenende anschwillt, entscheidet sie doch mal, zu ihrer Hausärztin zu gehen.
Gut und vernünftig, dass sie diese Symptome ernst nimmt. Ein geschwollener Lymphknoten ist häufig ein Zeichen, dass das Immunsystem gegen eine Infektion oder eine Entzündung ankämpft. Und Schwindel und Lichtempfindlichkeit, die können auftreten, wenn daran auch das Nervensystem beteiligt ist. Was macht denn die Hausärztin?
Ja, die ist als allererstes sehr erstaunt, dass Vanessa das letzte Mal vor 3 Jahren bei ihr war, weil sie in der Zwischenzeit anscheinend nicht einmal krank war oder irgendwas brauchte. Und hat dann aber Vanessas Bauchgefühl, dass es sich hier nicht um eine einfache Erkältung handelt, dann leider nicht so richtig ernst genommen. Ihr Rat, Ibuprofen nehmen und abwarten. Vanessa ist davon nicht so begeistert.
Wie gesagt, das habe ich ja schon die ganze Zeit gemacht und es wird ja irgendwie alles immer schlimmer und mir ist schwindelig und irgendwas stimmt mit mir nicht. Und dann sage ich so, naja, aber wenn ich eine Infektion habe, wollen wir da nicht ein Blutbild machen? Nee, das tut nicht Not. Wie, das tut nicht Not? Aber, ja, da sieht man eh nichts. Ich sage, hä? Ich sage, wir machen das bei unseren Tieren doch auch. Gerade im Blut siehst du doch Entzündungswerte und alles, also, ne, so. Ich sage, wie, da sieht man nichts? Ja, nee, da sieht man ja eh nichts und so. Wir machen dann mal einen Check-up im September. Ich sage so, warte mal kurz. September ist noch ein bisschen hin, ich fühle mich scheiße. Können wir da jetzt irgendwie mal was tun? Und dann gab es noch Diskutiererei und dann, ja, sie hatte jetzt den nächsten Patienten und schwupp, so. Und dann habe ich nur gedacht, dann bin ich da rausgegangen mit so einem Gefühl und dachte nur so, hä? Das hätte ich mir jetzt auch gerade schenken können. Was war das denn für eine Nummer?
Über diese Nummer müssen wir tatsächlich ganz kurz sprechen und das vielleicht mal so ein bisschen einordnen. Vanessa hat natürlich recht, über so eine Blutuntersuchung kann man Entzündungsmarker bestimmen, zum Beispiel die Leukozyten, also die weißen Blutkörperchen, das CRP oder die Blutsenkungsgeschwindigkeit. Die können zwar nicht sagen, was genau los ist, aber sie zeigen, ob das Immunsystem kämpft und manchmal auch wie stark. Das ist gerade bei unklaren Symptomen, die nicht weggehen, oft ein sinnvoller erster Schritt. Die Hausärztin hat auf gewisser Weise auch recht. Diese Untersuchung macht man eben nicht, wenn man von einem grippalen Infekt ausgeht. Denn so eine normale, ich sag jetzt mal banale Erkältung, wissen wir ja alle, kommt 5 Tage, bleibt 5 Tage, geht 5 Tage. Und es ist hausärztlich absolut Usus, dann zu sagen, wir warten jetzt erstmal ab. Ich kenne das dann allerdings so, dass der Hausarzt oder die Hausärztin nicht auf Monate später vertröstet, sondern sagt, und wenn es in ein paar Tagen nicht besser ist, bitte wiederkommen, dann schauen wir weiter.
Zumal Vanessa ja ganz offensichtlich jemand ist, der erst zum Arzt geht, wenn es brennt. Aber gut, sie wartet also ab und nimmt Tabletten gegen die grippeartigen Beschwerden. Nur leider hilft das nichts. Sie fühlt sich weiterhin extrem erschöpft, zum Teil fiebrig, ab und an ist ihr schlecht, dann wieder hat sie Durchfall, ihre Augen tun weh und sie hat ständig das Gefühl, dass sie Nebel im Kopf hat und ihr schwindelig ist.
Und dann bekam ich auf einmal ganz schräg so ein schwankendes Gefühl. Es war halt wirklich so, ich lief so wie auf, kennt man von früher aus der Schule, diese dicken Turnmatten? Als würde ich auf der laufen. Und das wurde dann immer schlimmer und nachher wirklich wie auf so einem schwankenden Schiff. Und das halt 24/7, nonstop, ne? Und dann kam halt die Übelkeit dazu. Es war wie als wäre ich seekrank oder so.
Dauerhafter Schwindel kombiniert mit Übelkeit und vielleicht sogar mit Erbrechen. Das sind so klassische Zeichen, dass das Nerven- oder Gleichgewichtssystem betroffen ist. Das kann ganz viele Ursachen haben und es ist definitiv nichts, was man ignorieren sollte. Gesa, hat Vanessa jetzt endlich die Notbremse gezogen?
Jein. Ihr ist damals sehr wohl bewusst, dass es sich bei diesen Symptomen um irgendwas Ernstes handeln muss, weil So krank hat sie sich wirklich noch nie gefühlt. Und weil sie bei der Hausärztin keine Hilfe bekommen hat, versucht sie es nun bei Fachärzten. Und zwar zunächst in einer Augenarztpraxis wegen der Augenschmerzen. Die finden aber nichts und geben ihr den Rat, zum HNO zu gehen wegen des Schwindels. Doch bevor sie dort einen Termin bekommt, eskaliert die Situation plötzlich. Es ist ein heißer Tag, Ende Mai.
Das war halt so an dem Tag, ich fühlte mich so grottig. Mir war so schlecht, mir war schwindelig, ich hatte mich morgens schon übergeben. Ich hatte Kopfschmerzen, meine Augen brannten. Aber natürlich bin ich in die Station gegangen. Und ich weiß noch, ich kam da an, ich war noch gar nicht lange da und ging in Richtung Eichhörnchen, Schafe. Und auf einmal drehte sich einfach alles und mir wurde so übel.
Und von jetzt auf gleich kann sie sich nicht mehr halten und bricht zusammen. Und dann liegt sie da.
Das ist also der Moment, wo der Körper einfach sagt, jetzt ist Schluss, ich ziehe den Stecker. Ein Schwächeanfall, der Kreislauf versagt. Was passiert als nächstes? Ist jemand vor Ort, der Vanessa helfen kann?
Ja, zum Glück sind ja immer KollegInnen auch auf der Station. Und da ist eine, die sieht das und hilft ihr, sich hinzusetzen, Luft zu schnappen und bringt ihr ein Glas Wasser. Aber irgendwie wird der Zustand gar nicht besser.
Und immer, wenn ich versuchte aufzustehen, haben meine Beine das einfach nicht mehr mitgemacht. Das war wie Gummi. Ich bin einfach so flatsch. Ja, und dann hat sie den Krankenwagen gerufen. Hat sie gesagt, Schluss, aus, vorbei, du gehst ins Krankenhaus.
Okay, das ist ja schon mal gut. Jetzt kennen die Rettungskräfte und der Notarzt oder die Notärztin natürlich nicht, wie wir, diese ganze Vorgeschichte. Vor Ort sehen sie erstmal ganz akut eine Frau, die zusammengebrochen ist. Wie haben die Sanitäter das eingeschätzt?
Ja, die haben das schon auch so eingestuft, dass Vanessa ins Krankenhaus muss. In der Notfallambulanz selbst wirkt Vanessa dann aber für die Ärztinnen und Ärzte wohl nicht mehr so krank. Sie haben den Zusammenbruch tatsächlich mehr auf das Wetter und den Kreislauf geschoben, vielleicht im Zusammenspiel mit einem Infekt. Und als Vanessa dann erzählt, dass sie in letzter Zeit auch so Schwindel und Augenschmerzen hat, kommt der Verdacht auf, das könnte eventuell eine Migräne mit Aura sein.
Migräne kennen alle, aber über Migräne mit Aura sollten wir ganz kurz sprechen, denke ich. Dabei treten vor den eigentlichen Kopfschmerzen oder manchmal auch stattdessen neurologische Symptome auf. Am häufigsten sind das so visuelle Phänomene, also es kann Flimmern vor den Augen sein, Lichtblitze, blinde Flecken. Manche Betroffene spüren auch ein Kribbeln oder so Taubheitsgefühle. Das Entscheidende dabei ist, dass diese Auraphase zeitlich begrenzt ist. Die dauert typischerweise zwischen 20 und 60 Minuten. Und genau da liegt für mich so ein bisschen der Haken, wenn ich an Vanessas Fall denke. Sie hat ja seit Wochen dauerhaft Symptome. Das ist bei Migräne zwar nicht völlig ausgeschlossen, wäre aber ziemlich untypisch. Und andere wichtige Frage ist natürlich, hat Vanessa überhaupt eine Vorgeschichte mit Migräne?
Ja, also tatsächlich hat Vanessa ab und an mal Migräne und zwar auch mit Aura, so zweimal im Jahr. Aber mir hat sie gesagt, dass sich das immer bei ihr eher anders äußert. Weil sie aber auch noch seit Jahren chronisch erhöhten Blutdruck hat, zusätzlich noch natürlich viel Stress auf der Arbeit, dann womöglich die Grippe, das heiße Wetter. Für die ÄrztInnen vor Ort passt das schon alles in allem ganz gut. Und man muss auch sagen, in der Notaufnahme wird ja vor allem geguckt, liegt hier ein Notfall vor, der sofort behandelt werden muss, oder wirkt es eher wie etwas, das ambulant weiter untersucht und behandelt werden kann? Und in diesem Fall wirkte Vanessa anscheinend fit genug, um wieder nach Hause entlassen werden zu können. Mit dem Ratschlag, dass sie sich an die Hausärztin wenden und dass mal eine Kopf-MRT-Untersuchung gemacht werden sollte.
Bei anhaltenden Kopfschmerzen, bei Schwindel und auch so neurologischen Symptomen kann ein MRT medizinisch sinnvoll sein. Damit kann man ja zum Beispiel so strukturelle Veränderungen im Gehirn ausschließen oder erkennen. Aber für eine solche Untersuchung muss man auch erstmal einen Termin kriegen. Das geht nicht von heute auf morgen.
Ja, das gilt auch für Vanessa. 3 Wochen Wartezeit bis zum nächsten freien Termin. Und ja, das ist keine einfache Zeit, denn dieses Kopf-MRT trifft einen ganz wunden Punkt bei Vanessa. Ihre beste Freundin ist nämlich gerade erst und ganz dramatisch an Krebs gestorben, der sich bis in ihr Gehirn gefressen hatte. Und auch ihr Vater hatte einen Gehirntumor.
Ich würde sagen, da bin ich dann doch so ein bisschen hypochondrisch veranlagt, was den Kopfbereich angeht. Ich denke dann immer gleich an Krebs. Ich war natürlich gleich davon so, Gott, wir müssen sofort meinen Kopf durchleuchten, ich habe einen Tumor. Das war so mein erster Gedanke.
Diese Angst ist für mich überhaupt nicht hypochondrisch. Das ist schon total verständlich, gerade wenn sie 2 so heftige Fälle miterlebt hat. Ja. Und ein Gehirntumor kann ja tatsächlich mal Schwindel, Müdigkeit oder Übelkeit auslösen. Ne? Allerdings, ganz wichtig, stecken hinter diesen Symptomen in den allermeisten Fällen andere und weniger schwere Krankheiten. Aber in solchen Situationen kommt man dann mit Wahrscheinlichkeitsrechnung manchmal nur ganz schwer an gegen so eine tiefsitzende Angst. Wie ist Vanessa denn mit der langen Wartezeit klargekommen?
ja, sie versucht das irgendwie zu verdrängen, sich auf andere Sachen zu konzentrieren. Als Ehemann Adnan von dem Zusammenbruch und dem Krankenhausaufenthalt erfährt, macht ihm das andere Sorgen. Es erinnert ihn an eine Phase, in der Vanessa noch im Büro gearbeitet hat und nicht ihrem jetzigen Traumjob nachgehen konnte. Damals hatte Stress sehr wohl einen Einfluss auf ihre Gesundheit.
In stressigen Situationen, damals als sie noch als Kauffrau und Technikleiterin gearbeitet hat, war es manchmal so, wenn der Druck zu viel war, hatte sie Schübe, Bluthochdruck, dass sie in Ohnmacht gefallen ist. Und ich dachte, es liege wieder daran, obwohl sie eigentlich, seitdem sie mit den Zieren zusammenarbeitet, hat sich ihr Bluthochdruckproblem gebessert. Also sie hatte nicht mehr solche Ohnmachtsfälle. Das hat sich eigentlich gelegt. Und dann dachte ich, hoch, jetzt geht's schon wieder los.
Bis hierhin gibt es jetzt mehrere mögliche Erklärungsansätze, aber noch keinen, der wirklich alles zusammenbringt. Migräne mit Aura oder Blutdruckprobleme, vielleicht ja auch verstärkt durch Stress, ein Infekt und im Hintergrund Vanessas Sorge vor einer ernsteren neurologischen Ursache. Alles in allem eine ziemlich unklare Lage. Geht Vanessa damit denn nochmal zum Arzt?
Ja, also weil die Hausärztin ihr beim letzten Mal ja nicht so wirklich geholfen hat, hat Vanessa immer noch eher weniger Vertrauen und möchte eigentlich nicht nochmal dahin gehen, bis es ihr auf einmal rapide schlechter geht. Sie hat besonders nachts immer wieder so Fieber und auch Schüttelfrostattacken und eines Nachts so schlimme Rückenschmerzen, dass sie den Bereitschaftsdienst 116 117 anruft und die einen Notarzt schicken.
Dann ging es richtig los. Da bin ich tatsächlich aufgewacht, nachts, mitten in der Nacht und konnte nicht mehr liegen und dachte so, was ist das denn jetzt? Es fühlte sich an, als würde mir gerade jemand versuchen, überhalb des Steißbeins mein Rückgrat rauszureißen.
Das ist eine sehr, sehr drastische Beschreibung, die deutlich macht, wie stark diese Schmerzen gewesen sein müssen. Vor allem, wenn das jemand sagt, der, wir haben es ja von Vanessas Mutter gehört, eigentlich sehr schmerzunempfindlich ist. Was sagt denn der Notarzt?
Ja, der kann die Ursache ganz akut nicht herausfinden. Er rät ihr zu noch mehr Schmerztabletten und einen Termin bei der Hausärztin. Also ruft Vanessa am nächsten Tag tatsächlich in der Praxis an, aber anscheinend ist dort gerade viel los und am Telefon heißt es, dass sie ja bereits den Check-up-Termin im September hat, was damals noch etwa 2,5 Monate hin ist und es jetzt keine freien Termine gibt. Und das war's. Und Vanessa ist natürlich sauer. Aber irgendwas muss ja geschehen. Also macht sie weitere Termine bei Fachärzten, beim Gynäkologen, vielleicht ist es ja was mit den Hormonen, denkt sie sich, und natürlich beim Orthopäden, wegen der Rückenschmerzen. Aber natürlich sind solche Termine nicht von heute auf morgen möglich und in der Zwischenzeit versucht Vanessa, die Zähne zusammenzubeißen und irgendwie durchzuhalten. Sie geht immer noch jeden Tag zur Wildtierstation, auch wenn sich dort bereits jeder Sorgen um sie macht. Wie zum Beispiel Sönke Alrich. Er ist Tierarzt aus Ratzeburg und hilft Vanessa seit Jahren mit den Tieren. Als er dieses Mal vorbeikommt, schaut er nicht nur auf die kranken Wildtiere, sondern vor allem auf deren Pflegerin.
Also normalerweise ist sie immer voller Elan und hat eigentlich unsagbar viel Energie, sagt zu keinem Nein, jammert eigentlich auch nie über irgendwas rum, sondern macht es einfach. Und dann meint sie auch, ich habe so Kopfschmerzen und mir tut eigentlich so alles weh. Und auch beim Festhalten von so einem Schaf meint sie, ich kann nicht mehr, was eigentlich ganz untypisch für sie ist. Und dann haben wir da ein bisschen am Ende drüber gesprochen, ist was los? Und ja, mir geht's nicht so gut, sondern ein paar Tagen, ein bisschen Fieber gehabt.
Ein bisschen Fieber gehabt, ist jetzt aber auch so eine ganz klitzekleine Untertreibung.
Mhm. Ja, wie gesagt, sie ist jemand, der Krankheiten eher klein als groß redet. Trotzdem vertraut sie sich dem Tierarzt an und erzählt von allen Symptomen. Auch davon, dass sie seit einiger Zeit merkwürdige Muskelkrämpfe hat, gerade in den Waden, und dass ihre Verdauung in letzter Zeit verrückt spielt. Diese Übelkeit, auch mal Durchfall. Und da horcht Sönke Alrich auf. Das klingt für ihn nach einer Infektionskrankheit, die von einem Tier übertragen worden sein könnte.
Also man muss immer gucken, was macht sie so den ganzen Tag. Sie hat eine Wildtierstation, da kommen ständig kranke Wildtiere hin, auch alle möglichen Wildtiere. Das heißt, die haben entweder Wunden, die sind schwach, die können nicht mehr richtig fressen, sie haben Durchfall, sie haben Husten und sie händelt die.
Klar, und bei diesem engen Kontakt, da könnte sie sich bei einem der Tiere mit einem Erreger angesteckt haben. Erkrankungen, die zwischen Mensch und Tier übertragen werden können, nennt man Zoonosen. Da gibt's über 200. Ganz bekannte Beispiele sind zum Beispiel Tollwut oder Bandwürmer oder Leishmaniose.
Ja, der Tierarzt hat bei Vanessa auch sofort einen ganz konkreten Verdacht. Er vermutet, dass sie sich mit Leptospiren infiziert haben könnte.
Leptospiren, das sind Bakterien, die vor allem über den Urin infizierter Tiere übertragen werden. Häufig spielen dabei Nagetiere wie Ratten und Mäuse eine Rolle.
Und Vanessa hat viel mit Nagetieren zu tun, vor allem mit ihren geliebten Nutrias.
Da ich mir jetzt nicht so sicher bin, Gesa, ob alle Nutrias kennen, die leben am und im Wasser und sehen von vorne aus wie Biber und von hinten eher wie eine Ratte. Wäre jetzt mal so mein sehr einfacher Versuch einer Beschreibung.
Ja, gute Beschreibung. Genau, also die Befürchtung des Tierarztes ist, dass eins dieser Tiere möglicherweise Träger von Leptospiren war und sie mit dem Urin in Kontakt gekommen ist.
Man kommt da mit einer kleinen Verletzung vielleicht sogar nur mit der Hand ran oder so, dann kann es ja schon sein, dass man das aufnimmt, den Erreger in sich. Und dann halt im schlimmsten Fall kann es halt so weit gehen, dass man nachher Nierenversagen oder auch einen Leberschaden bekommt. Und im allerschlimmsten Fall kann man sogar dran sterben, unbehandelt.
Beim Menschen macht eine Leptospirose in der Regel zunächst aber eher harmloser wirkende Beschwerden, nämlich so grippeähnliche Symptome, Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, was ja durchaus zu einem Teil von Vanessas Symptomen passen würde.
Ja, was allerdings nicht so ganz passt, ist, dass Vanessas Tiere gegen die Leptospiren geimpft sind. Aber natürlich kommen auf das Gelände auch Mäuse und Ratten, die eventuell den Erreger in sich tragen. Und natürlich muss man auch sagen, dass trotz aller Vorsicht und Quarantäne bei ihrer Arbeit nie ganz ausgeschlossen ist, dass sie nicht doch irgendwie mit infiziertem Material, Viren, Bakterien oder Parasiten in Berührung kommt. Sönke Alrich rät ihr, den Zoonose-Verdacht mit der Hausärztin zu besprechen, damit dann im weiteren Verlauf ein paar Tests gemacht werden. Aber so weit kommt es nicht, denn kurz darauf geht es Vanessa mal wieder besonders schlecht. Sie hat die Nacht kaum geschlafen. Wieder hat sie starke Rückenschmerzen, Übelkeit, Durchfall den ganzen Tag über. Irgendwie kämpft sie sich durch, aber am Abend bekommt sie dann auch noch starkes Fieber. Sie fühlt sich so schlecht, dass sie ihre Mutter Conny anruft. Aber auch die kann nicht helfen, denn kaum ist sie da, passiert es wieder. Vanessa schleppt sich ins Bad, will sich mit Wasser im Gesicht etwas vom Fieber abkühlen.
Und dann war nur noch ein Rums.
Vanessa sind die Beine weggesackt. Sie fällt auf den Fußboden und kommt nicht mehr hoch. Mutter Conny stürmt ins Badezimmer und kriegt natürlich erstmal einen Schock, als sie ihre Tochter da so liegen sieht.
Und ich habe immer gesagt, Vanessa, Vanessa, was ist? Ich spüre meine Beine nicht mehr.
Es war wirklich, es hätte mir in dem Moment jemand irgendwie die Verbindung von Kopf zu Beine durchschnitten. Ja? Ich hab nur angefangen zu heulen, ich habe gesagt, ich habe irgendwas im Kopf. Ich muss was im Kopf haben. Weil es kann gar nicht anders sein. Und saß dann da und hab geheult. Und dann hat meine Mutter gesagt, so, vorbei, Krankenwagen.
Das ist ein echter Wendepunkt, wenn jemand plötzlich nicht mehr aufstehen kann oder die Beine nicht mehr richtig spürt. Dann muss man ganz klar an eine neurologische Ursache denken, auch dann, wenn die Beschwerden später wieder nachlassen. Denn zusammen mit Fieber und diesen starken Schmerzen ist das auf jeden Fall ein Grund für die Notaufnahme. Was finden die Ärztinnen und Ärzte dort?
Ja, tatsächlich sind die neurologischen Untersuchungen in der Notaufnahme unauffällig und auch die Kraft in den Beinen ist wieder da. Viel auffälliger finden die Ärzte stattdessen, dass sie sich die ganze Zeit übergeben muss und eben Fieber hat. Sie nehmen Blut ab und dabei zeigt sich, verschiedene Entzündungsmarker sind leicht erhöht.
Das zusammen, also Fieber, Erbrechen, erhöhte Entzündungswerte, kann für einen akuten Infekt oder auch eine entzündliche Erkrankung sprechen. Allerdings verraten die Werte zunächst natürlich nicht, ob dahinter ein Virus, ein Bakterium oder irgendwas ganz anderes steckt.
Ja, Vanessa erzählt, dass sie mit Wildtieren arbeitet und dass der Tierarzt eine Zoonose vermutet. Sie hat aber dann das Gefühl, mit diesem Hinweis nicht wirklich gehört zu werden. Tierärzte seien keine richtigen Ärzte, wird ihr gesagt. Und mit dem Verdacht auf Magen-Darm-Grippe wird sie noch in der gleichen Nacht wieder nach Hause geschickt.
Das muss wahnsinnig frustrierend gewesen sein. Also sie hat hohes Fieber, sie hat starke Schmerzen, sie hat diese erschreckende Schwäche in den Beinen. Und trotzdem bleibt die eigentliche Ursache weiter offen.
Ja, also was macht sie? Weiter die Zähne zusammenbeißen und versuchen, sich nicht kleinkriegen zu lassen. Und tatsächlich ist es so, dass es ihr an manchen Tagen zwar schlecht, aber zumindest etwas besser geht. Es ist so ein Auf und Ab, aber zumindest so extrem wie kurz vor dem Krankenhaus geht es ihr erstmal nicht mehr. Und dann endlich ist der MRT-Termin, dem Vanessa schon die ganze Zeit entgegenfiebert. Sie hat zwar große Angst davor, dass die RadiologInnen dabei etwas finden, möglicherweise tatsächlich eben den befürchteten Tumor, aber andererseits will sie endlich einfach wissen, was los mit ihr ist.
Das Kopf-MRT ist in dieser Situation ein wichtiger Schritt. Das kann zeigen, ob es da im Gehirn irgendein sichtbares Problem gibt. Ein Tumor, vielleicht aber auch eine Entzündung, eine Blutung oder eine gutartige Raumforderung.
Ja, zum Glück ist nach der Untersuchung Vanessas große Befürchtung vom Tisch. Es steht nichts von einem Tumor in dem MRT-Bericht und auch sonst wurde nichts gefunden, was ihre Beschwerden erklären könnte.
Das war natürlich super erleichternd. Aber auf der anderen Seite war ich dann total frustriert wieder, weil ich dachte so, ja schön, es ist kein Tumor, aber was ist es denn dann? Was? Um Gottes Willen ist los. Und dann habe ich auch schon angefangen, habe ich gedacht, bist du blöd? Hast du psychosomatische Probleme? Da habe ich angefangen zu überlegen, habe ich Probleme? Habe ich Streit mit meinem Mann? Nö. Habe ich Streit mit meiner Mutter? Nö. Hasse ich meinen Job? Nö. Es gibt keinen Grund für psychosomatisch. Ich fühle mich toll. Mein Leben ist schön.
Das ist ja leider ganz typisch und vielleicht habt ihr das ja auch schon mal erlebt, so eine Situation. Ne? Irgendwann fängt man an sich selbst zu zweifeln, wenn man von Arzt zu Arzt rennt und niemand eine Erklärung oder einen Lösungsansatz hat. Was für Erfahrungen habt ihr vielleicht gemacht und was würdet ihr euch von euren Ärztinnen und Ärzten in solchen Momenten wünschen? Das könnt ihr uns gerne mal in die Kommentare schreiben oder per Mail an unser Postfach abenteuer-diagnose@ndr.de. Aber zurück zu Vanessa. Wie geht sie mit diesen inneren Zweifeln um?
Ja, sie hat auf jeden Fall eine unfassbare Willenskraft, denke ich, aber zum Glück auch Freunde und die Familie, die sie eben unterstützen. Tatsächlich ist es dann Mutter Conny, die zur Hausärztin fährt, um dort darauf zu drängen, dass jetzt endlich Untersuchungen gemacht werden. Doch in der Praxis heißt es nur wieder, dass sie ja den Check-up im September habe und wenn es ein Notfall sei, soll sie ins Krankenhaus. Und spezielle Tests auf Zoonose könne die Praxis eh nicht machen. Also sucht Conny selbst ein Labor, das Bluttests anbietet und fährt dort mit Vanessa hin. Das Problem ist nur, einen umfangreichen Test auf Zoonosen gibt es auch dort nicht. Das Einzige, was sie ankreuzen können, ist ein Test auf Borreliose und Parvovirus.
Und weil das wahrscheinlich nicht jeder von euch kennt, das humane Parvovirus ist der Erreger der Ringelröteln, die bei Kindern diesen typischen Hautausschlag machen, bei Erwachsenen manchmal auch nur Fieber, Erschöpfung und Gliederschmerzen. Bei Tieren gibt es auch Parvoviren, zum Beispiel bei Hunden oder Katzen. Das sind aber etwas andere Erreger, die eigentlich nicht auf Menschen übergehen.
Ja, anders ist es bei Borreliose und Vanessa, die werden ja von Zecken übertragen und Vanessa hat sehr viel Kontakt mit Zecken. Vor allen Dingen die geretteten Igel bringen wohl sehr viele davon mit.
Also Borreliose wäre schon eher denkbar als Parvoviren. Wenn Zecken Bakterien übertragen, dann können die Symptome sehr vielschichtig sein. Fieber, Muskel- und Gelenkschmerzen, aber auch neurologische Probleme.
Ja, das alles würde passen, doch die Tests in dem Labor ergeben nichts. Conny und Vanessa haben auch noch ein paar Mehrwerte bestimmen lassen, aber auch die sind alle eher unauffällig. Lediglich die Leberwerte sind leicht erhöht.
Und das ist nicht ganz bedeutungslos, aber erstmal relativ unspezifisch. Leberwerte können bei Infekten erhöht sein, durch Medikamente oder aus vielen anderen Gründen. Was nun?
Ja, als nächstes steht der Termin beim Orthopäden an, den Vanessa vor ein paar Wochen gemacht hat, wegen der Rückenschmerzen. Vielleicht hat der ja noch eine Idee. Und dieser Orthopäde, der heißt Michael Grande und arbeitet in Bergedorf. Rückenschmerzen, das ist natürlich etwas, womit der Arzt tagtäglich konfrontiert ist. Und in den meisten Fällen geht es da vermutlich um den typischen Hexenschuss, kenne ich sehr gut. Rückenschmerzen durch zu viel Sitzen und zu wenig Bewegung oder einen Bandscheibenvorfall. Michael Grande meinte aber zu mir, dass ihm relativ schnell klar wurde, dass er hier nicht so die klassische Rückenschmerzen-Patientin vor sich sitzen hatte. Wir hören ihn jetzt mal selbst.
Das hat man schon von Anfang an gemerkt, dass das eben nicht so ein Fall ist, wo man einfach sagt, na gut, wir machen mal heute, geben dir 3 Ibuprofen-Tabletten und dann wird das vielleicht auch wieder, weil die Beschwerdesymptomatik auch mehr war. Und sie hat aber auch schon beim ersten Kontakt von Problemen auch in Ruhe oder Nacht berichtet. Und das ist immer was, wenn Beschwerden auch nachts und in Ruhe auftreten, wo man an eine entzündliche Erkrankung denken muss, also dass irgendwas in Richtung einer rheumatischen Erkrankung sein kann.
Okay, also nochmal eine ganz neue Spur. Entzündlich-rheumatische Autoimmunerkrankungen können den ganzen Körper betreffen. Die können auch Fieber, Erschöpfung, Schmerzen machen. In manchen Fällen auch mal Übelkeit oder Schwindel. Ist also eine gute Richtung, die unbedingt mitgedacht werden sollte.
Ja, Michael Grande macht ein paar orthopädische Untersuchungen, die bestätigen, was er bereits vermutet. Ein Bandscheibenvorfall ist es nicht. Und weil Vanessa davon erzählt, dass sie unbedingt fit für ihre Arbeit sein will und sehr akut Hilfe braucht, entscheidet er sich, ihr Cortison in den Rücken zu spritzen. Weitere Untersuchungen, die den Rheumaverdacht erhärten könnten, sollen dann beim nächsten Termin folgen.
Cortison kann Entzündungen und Schmerzen deutlich bremsen. Wenn Vanessa sich danach jetzt erstmal besser bewegen kann, ist das natürlich eine Erleichterung. Es ist aber auch noch kein richtiger Hinweis oder ein Beweis für eine Diagnose.
Ja, tatsächlich hat Vanessa kurzfristig das Gefühl, wieder beweglicher zu sein. Dafür flammen nach wenigen Tagen die anderen Beschwerden wieder auf. Vanessa fühlt sich plötzlich wieder fiebrig und extrem erschöpft und auch die Gliederschmerzen kommen wieder. Und innerhalb kürzester Zeit geht dann auf einmal gar nichts mehr.
Also es war wirklich, ich wachte morgens wieder auf, hatte wieder Rückenschmerzen, und fühlte mich so hundeelend, wirklich. Also wirklich, als wäre ich von so einem Traktor überfahren worden. Ne? Ich habe wirklich meine Arme wegen Tonnen wie Blei, meine Beine dagegen wie Gummi. Und dann merkte ich schon, auf einmal wurde mir kalt. Also dann kriegte ich richtig so Schüttelfrost, Schübe, so ein Schub, heiß, kalt, immer schwindliger, immer flauer vom Magen, richtig übel. Ich dachte, ich muss gleich wieder mich übergeben. Kopfschmerzen, es war wirklich, hätte jemand Eispickel in meinen Schädel gebohrt. Und irgendwann habe ich nur zu meinem Mann gesagt, ruf meine Mutter an. Ich sage, ich glaube, ich sterbe.
Natürlich kommt Mutter Conny sofort vorbei. Sie misst Fieber und tatsächlich zeigt das Thermometer 40 Grad an.
Also ganz schlimm geworden sind die Muskel, besonders die Rückenschmerzen. Sie sagte immer nur, Mama, es fühlt sich an, als wenn mir jemand mit einem Messer hinten in den Rückenmarkskanal sticht. Und sie hat nur noch gewimmert. Und da habe ich dann auch wirklich den Rettungswagen gerufen, weil sie solche Schmerzen dann plötzlich hatte. Das Fieber nach wie vor stieg.
Wieder kommt Vanessa in die Notaufnahme, in der sie jetzt schon zweimal war. Dieses Mal wird sie sofort umfassender untersucht. Sie hat hohes Fieber, extreme Rückenschmerzen und erhöhte Entzündungswerte im Blut. Das allein sind schon Warnzeichen. Und hinzu kommt noch, dass der Arzt bei der körperlichen Untersuchung feststellt, dass ihr Nacken nicht mehr so gut beweglich ist.
Und das zusammen mit dem Fieber und mit den starken Kopfschmerzen muss man auf jeden Fall ernst nehmen. Dahinter kann zum Beispiel eine Hirnhautentzündung stecken. Auch das ist noch keine Diagnose, aber etwas, was abgeklärt werden muss.
Ja, und als der Arzt dann noch erfährt, dass es Vanessa schon eine längere Zeit nicht gut geht und die rätselhafte Krankheit phasenweise immer auf- und abebbt, entscheidet er, sie verlegen zu lassen. Zu Spezialisten für Infektionskrankheiten an das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Okay, für ihn spricht das Gesamtbild jetzt doch am ehesten für eine infektiöse Ursache, also möglicherweise einen seltenen Erreger, möglicherweise von Tieren übertragen, wie es ja auch der Tierarzt vermutet hat. Hat diese Spur denn bei den Infektiologen am UKE auch gleich eine Rolle gespielt?
Sofort. In der Uniklinik übernimmt Internistin Dr. Sabine Jordan ihren Fall und wir hören jetzt mal, was ihr erster Eindruck war.
Das wirkte schon wie vielleicht eine bisschen speziellere Erkrankungen, ein bisschen was in Anführungszeichen Exotischeres, sodass so eine Erkrankung aus dem Tierreich auf den Menschen übertragen schon wirklich gut gepasst hat, muss man sagen. Also selbst wenn sie uns nicht den Wink gegeben hätte, ich glaube, wir hätten in dieselbe Richtung gesucht. Das, ja.
Eine prominente Verdachtsdiagnose war die Leptospirose, also diese Bakterien, die durch den Urin von Nagetieren übertragen werden. Was hält die Infektiologin von diesem Verdacht?
Ja, viel. Auch Sabine Jordan muss als erstes daran denken. Was allerdings nicht so gut passt, ist der Verlauf von Vanessa. Sie hat jetzt seit mehreren Wochen Beschwerden, die mal mehr und mal weniger stark sind und das ist eher ungewöhnlich.
Leptospirose kann, wie viele Krankheiten, sehr unterschiedlich verlaufen. Manche Betroffene fühlen sich nach einer ersten Phase mit starken grippeähnlichen Symptomen besser, weil der Körper den Erreger in den Griff bekommt. Bei anderen folgt eine viel dramatischere zweite Phase, in der die Erkrankung sich plötzlich verschlechtert und akut lebensbedrohlich wird. Verläufe wie bei Vanessa, also dieses schubförmige Auf und Ab, die sind einfach untypisch.
Ganz genau. Aber Sabine Jordan weiß auch, in der Medizin und gerade in der Infektiologie verläuft nicht immer alles klassisch nach Lehrbuch und deswegen behält sie diesen Verdacht auf jeden Fall im Hinterkopf. Hat aber natürlich auch noch andere Ideen. Naheliegend wäre zum Beispiel auch das Kuhfieber, übrigens mit Kuh geschrieben und nicht wie die Kuh.
Ganz wichtig.
Ja.
Obwohl auch das irgendwie passen würde, denn das ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die auch von Rindern übertragen werden kann. Häufiger aber von Schafen oder Ziegen.
Ja, und neben Wildtieren gibt es tatsächlich auch Schafe und Ziegen auf Vanessas Station. Was Sabine Jordan aber auch in Betracht zieht, ist zum Beispiel das Hantavirus. Auch das wäre eine Möglichkeit. Das wird nämlich zum Beispiel über Mäusekot übertragen.
Beides, also der Erreger des Kuhfiebers und das Hantavirus, sind ganz fiese Erreger, weil sie super langlebig sind und es am Ende ausreichen kann, wenn man ganz kleine Mengen davon über aufgewirbelten Staub einatmet. Mit Hantavirus stecken sich zum Beispiel immer wieder Menschen an beim Schuppenauskehren. Über beide Diagnosen haben wir hier bei Abenteuerdiagnose natürlich auch schon mal ausführlicher gesprochen. Falls ihr also noch nicht alle unsere Folgen kennt, hört unbedingt in die alten rein. Die findet ihr alle in ARD Sounds. Wie geht denn das Ärzteteam um Sabine Jordan jetzt vor, um herauszufinden, welcher Erreger hinter Vanessas Beschwerden steckt?
Ja, natürlich wird viel Blut und auch Urin abgenommen und ins Labor geschickt. Dort werden Kulturen angelegt und mit feinsten Messmethoden nach Spuren von Erregern wie Bakterien, Viren oder Parasiten geguckt. Doch trotz hochmoderner Technologie Die Auswertung dauert natürlich. Was schneller geht, das sind die eher klassischen Blutwerte, wie auch Entzündungsmarker. Und die geben Sabine Jordan erste Hinweise.
Also es ergab sich für uns das Bild einer doch am ehesten schweren bakteriellen Entzündung. Auch wenn diese weißen Blutkörperchen jetzt im Normalbereich waren, gab es andere Entzündungswerte, die so deutlich erhöht waren, die dann doch klassischerweise für eine bakterielle Entzündung sprechen.
Das finde ich ja immer total spannend, ne? Auch wenn diese Entzündungsmarker im Blut erstmal unspezifisch sind und nur verraten, da ist was im Gange, kann die Höhe einiger dieser Werte dann doch so einen kleinen Fingerzeig geben. Ne? Leicht erhöhte Werte deuten eher auf was Virales hin, stark erhöhte Werte eher auf was Bakterielles. Damit wäre der Verdacht Hantavirus bei Vanessa eher unwahrscheinlich. Wie geht Sabine Jordan jetzt vor? Bekommt Vanessa auf Verdacht hin sofort ein Antibiotikum?
Noch nicht, denn noch wissen die Ärztinnen ja nicht, was es genau ist. Und sobald sie jetzt ein Antibiotikum geben würden, könnte natürlich die Spuren des Erregers verwischen und die Testergebnisse verfälschen, wenn doch nochmal Urin oder Blut abgenommen werden muss. Deswegen wird Vanessa jetzt nochmal gründlich durchleuchtet mit Ultraschall und CT auf der Suche nach weiteren Hinweisen. Aber da ist nichts, was die Ärztinnen weiterbringt. Und gleichzeitig verschlechtert sich Vanessas Zustand dramatisch. Nicht nur die Entzündungswerte steigen, auch die Nieren- und Leberwerte werden immer schlechter. Dazu das hohe Fieber. Vanessa geht es so schlecht, dass nicht nur die Ärzte natürlich extrem besorgt sind.
Und zwar schrecklich. Sie lag da, sie war kaum ansprechbar. Und sagte zu ihrer Mutter Sätze wie, Mami, ich hab dich lieb, pass bitte auf die Tiere auf. Ich dachte, das geht zu Ende. Ich dachte, ich habe mich schon als Witwer gesehen, wirklich. So schlimm war es bei ihr.
Ich habe nur da gesessen und im Grunde um ihre Hand gehalten. Ich war völlig am Ende, weil sie ist mein einziges Kind. Und ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet.
Und das ist ein Punkt, an dem die Ärzte nicht mehr weiter abwarten können.
Ja. Freitag wurde Vanessa eingeliefert und 3 Tage später sind ihre Werte und auch ihr Zustand so schlecht, dass Sabine Jordan und ihr Team die Reißleine ziehen.
So, dass wir dann an dem Montag an dem Punkt waren, wo wir gesagt haben, jetzt starten wir auf jeden Fall einfach eine empirische Antibiotikatherapie. Also wir wissen nicht genau, was wir behandeln, aber wir sehen, wir müssen jetzt was tun.
Empirisch bedeutet hier, dass sich die Ärzte da allein auf ihre klinische Erfahrung verlassen und mit der Therapie starten, obwohl die Diagnose noch nicht steht. Denn die Erregersuche im Labor läuft ja noch. Das ist in der Infektiologie gar nicht so unüblich, vor allem dann, wenn Zeit ein kritischer Faktor ist.
Ja, und das ist bei Vanessa jetzt der Fall. Deswegen vertraut Sabine Jordan ihrem Bauchgefühl und gibt ihrer Patientin ein Antibiotikum, das gegen Leptospiren wirkt.
Sie folgt damit also auch dem ersten Verdacht des Tierarztes.
In der Hoffnung, dass sie damit richtig liegen. Vanessa selbst hat währenddessen schon fast die Hoffnung aufgegeben. Und wie es so ihre Art ist, macht sie sich dabei weniger Sorgen um sich selbst, sondern vor allem um ihre Tiere.
Da habe ich so ein bisschen mit dem Schöpfer gesprochen und mit meiner toten Freundin habe gesagt, eigentlich habe ich für die Scheiße keine Zeit, aber wenn es so sein soll, soll es so sein. Aber tut mir einen Gefallen, macht irgendwas, dass meine Tiere jemand anderen dann haben, der sich um sie kümmert. Das war so das Schlimmste eigentlich. Das sind ja meine Kinder, ich habe die alle großgezogen. Ich habe gesagt, vielleicht gebt ihr mir einfach noch mal ein bisschen Zeit, so ein bisschen, 5 Jahre oder so, dass ich das irgendwie regeln kann, dass die Station Festangestellte kriegt. Und dann lasst von mir aus, lasst mich auf der Bananenschale ausrutschen oder sowas, aber gebt mir die 5 Jahre noch oder so. Ja, ich habe dann echt gefeilscht, ne?
Oh Mann, krass. Aber irgendwie selbst in der Situation hat sie ja doch auch Humor.
Ja, sage ich ja, Vanessa ist was Besonderes.
Wie ist das denn? Es schlägt die Antibiotikatherapie an.
Bevor das klar wird, kommen erst einmal die Ergebnisse aus dem Labor.
Das war sehr enttäuschend, muss man sagen. Also wir wissen bei der Leptospirose, dass das eine Erkrankung ist, die wirklich schwer zu diagnostizieren ist, weil wir nur über einen relativ kurzen Zeitraum wirklich Bakterien im Blut haben. Diese Bakterien kann man nicht anzüchten. Es gibt aber mittlerweile für das Blut und auch für den Urin so eine PCR-Diagnostik, wo man eben so Erregerfragmente nachweisen kann. Da hatten wir natürlich sehr, sehr, sehr drauf irgendwie gehofft, aber sowohl aus dem Blut als auch aus dem Urin waren diese PCR-Untersuchungsergebnisse negativ. So dass man dann natürlich schon mal denkt, Mensch, irgendwie ist es vielleicht doch falsch. Irgendwie sind wir irgendwie auf der falschen Spur.
Oh Mann, enttäuschend, ne? Mhm. Aber die Ärztin hat ja nicht nur nach Leptospiren suchen lassen, sondern auch nach anderen möglichen Erregern. Hat sich da denn was ergeben?
Also ich glaube, der Befund aus dem Labor ist fast 3 DIN-A4-Seiten lang. Da wurde wirklich so gefühlt alles getestet, aber kein Hinweis auf nichts. Was die Ärztin allerdings beruhigt, trotz der negativen Ergebnisse geht es Vanessa besser.
Also hat das Antibiotikum angeschlagen.
Ja, zumindest stabilisiert sie sich überraschend schnell. Aber für das Ärzteteam bleibt die große Frage, war das wirklich die Wirkung des Medikaments oder hätte es sich auch ohne gebessert?
Ja, man hat natürlich dann immer so ein bisschen die Sorge, dass man doch irgendwas übersehen hat, dass man vielleicht, dass auch der Spontanverlauf war und gar nicht irgendwie die Reaktion auf das Antibiotikum, dass man natürlich immer schon die Sorge hat, dass die Erkrankung wieder aufpoppt, dass sie wieder aufblüht und man dann einfach doch irgendwie daneben lag.
Es bleibt also ein Erfolg mit Fragezeichen.
Ja, wichtig ist natürlich erstmal, dass es bergauf geht. Vanessa kann dann tatsächlich auch schon nach insgesamt 9 Tagen das Krankenhaus verlassen. Aber für Sabine Jordan ist der Fall damit natürlich nicht abgeschlossen. Sie möchte, dass Vanessa in 2 Wochen nochmal wiederkommt. Ihre Hoffnung ist, bei vielen Infektionskrankheiten, wie auch der Leptospirose, kann man erst nach einer gewissen Zeit Antikörper gegen den Erreger nachweisen.
Klar, Antikörper sind Eiweißmoleküle, die das Immunsystem nach Kontakt mit einem Erreger bildet. Die passen ganz spezifisch zu diesem Erreger und helfen dabei, ihn zu neutralisieren oder für andere Abwehrzellen sichtbar zu machen. Beim nächsten Kontakt kann das Immunsystem dann oft schneller und stärker reagieren, weil es sich an den Erreger erinnert. Und weil das Immunsystem diese Antikörper erstmal spezifisch an den Erreger anpassen und dann in großen Mengen bilden muss, dauert es eine Weile, bis sie sich dann im Blut messen lassen. Wobei Vanessa ja schon viele, viele Wochen krank ist. Also so langsam könnten die sich mal zeigen.
Und genau das ist auch der Grund, weswegen Sabine Jordan Vanessa nach 2 Wochen eben nochmal einbestellt und nochmal nach Antikörpern sucht.
Es war dann tatsächlich so, dass irgendwie dieser Test hochpositiv zurückkam und wir uns alle gefreut haben. Und jetzt konnten wir sagen, okay, es war tatsächlich eine Leptospirose. Es ging ihr immer noch blendend, muss man sagen. Also sie hat sich wirklich schnell erholt. Und wir konnten dann sagen, okay, diese Diagnose irgendwie war richtig. Die Therapie hat gepasst und es wird jetzt auch nicht mehr wiederkommen.
Also doch, ne? Ist ja wirklich fast unglaublich, dass der Tierarzt mit seinem ersten Verdacht dann doch recht hatte. Mhm. Lässt sich das denn jetzt noch nachvollziehen, wie sich Vanessa angesteckt hat?
Als die Diagnose dann feststand, hat Vanessa selber nochmal nachgedacht. Und dann ist ihr tatsächlich irgendwann wieder eingefallen, dass sie ein paar Tage vor den ersten Beschwerden mit Kolleginnen auf der Wildtierstation Brombeeren an so einem kleinen Kanal geschnitten hat. Und wer schon mal mit Brombeeren gekämpft hat, weiß, ohne kleine Kratzer kommt man eigentlich nie davon. Und nun war es an dem Tag wohl auch so, dass Vanessa tatkräftig, wie sie ist, in das brackige Wasser des kleinen Kanals gestiegen ist, um dort irgendwelche Sträucher zu entfernen.
Und das könnte der entscheidende Moment gewesen sein, denn wenn infizierte Nagetiere, zum Beispiel Ratten, vorher in das Gewässer gepinkelt haben und das Wasser dort nicht schnell fließt, sondern eher steht, dann können die Erreger sich dort halten. Und so ein kleiner Kanal oder auch ein Tümpel wird dann plötzlich zur Gefahr.
So ist es. Vanessa vermutet, dass sie da also mit so einer kleinen Wunde ins Wasser gestiefelt ist und die Bakterien dadurch natürlich super leichtes Spiel hatten.
Ihr könnt euch das so vorstellen, die Leptospiren, die dringen dann durch so eine Wunde ein und verbreiten sich über das Blutsystem im ganzen Körper. Typische Symptome sind dann Fieber, starke Kopfschmerzen, Muskel- und Rückenschmerzen, manchmal auch eine Bindehautentzündung im Auge und Magen-Darm-Probleme. Und in dieser dramatischen zweiten Erkrankungsphase kann es dann auch zu Komplikationen kommen, wie einer Hirnhautentzündung und auch Leber- und Nierenversagen. Und das alles durch den Kontakt mit verunreinigtem Wasser.
Getestet wurde das Wasser aus dem Tümpel im Nachhinein zwar nicht, aber das ist schon die naheliegendste Erklärung. Übrigens auch eine häufige Ursache, wieso sich viele Hunde mit Leptospiren anstecken. Tierarzt Sönke Eilrich meinte zu mir, dass er seinem eigenen Hund deswegen auch immer verbietet, aus noch so kleinen Pfützen zu trinken. In der Tiermedizin ist die Leptospirose nämlich keine seltene Krankheit und Hunde kann man dagegen sogar impfen lassen.
Leider gibt es für Menschen eine Impfung, zumindest in Deutschland nicht. Es gibt Humanimpfstoffe in anderen Ländern, die haben bislang aber nur so eine begrenzte Wirksamkeit gezeigt. Aber ihr müsst jetzt auch keine Panik haben. Zum Glück ist die Infektion in Deutschland insgesamt selten. Beim Menschen werden etwa 100 Fälle im Jahr gemeldet. Ein leicht erhöhtes Ansteckungsrisiko habt ihr vor allem dann, wenn ihr viel draußen arbeitet oder zum Beispiel auch in stehenden Gewässern rumstiefeln müsst. Da empfiehlt es sich dann, gute Schutzkleidung zu tragen. Aber, finde ich ja auch interessant, auch nach Triathlons gab es schon vermehrt Infektionen, weil die Sportler oder Sportlerinnen anscheinend in infizierten Gewässern geschwommen sind. Gesa, wenn wir jetzt nochmal auf Vanessas Geschichte schauen, der Verdacht war ja eigentlich ziemlich früh da. Warum hat es trotzdem so lange gedauert bis zur Diagnose?
Ja, das ist wie so häufig die große Frage. Solche Infektionen sind ja selten. Und was jetzt bei Vanessa auch war, dass dieser Verlauf sehr untypisch war. Auch diese Symptome, die sie da alle zeigte, gerade auch so dieses Neurologische. Und dazu kommt, Vanessa hat ja lange noch durchgepowert und weitergearbeitet. Und das hat möglicherweise zunächst bei den Ärzten den Eindruck gemacht, dass es nicht so schlimm wäre. Eventuell haben sie aber auch einfach nicht richtig zugehört, muss man leider auch sagen.
Also hier war es möglicherweise auch ein kleiner Nachteil, dass sie so kernig ist, wie ihre Mutter das nennt, und aus den eigenen Beschwerden keine große Sache macht. Ja, ich finde, der Fall zeigt auf jeden Fall mal wieder eindrücklich, warum in der Medizin nicht immer alles wie im Lehrbuch läuft und ne, auch wie verschiedene Zufälle bei der Diagnosesuche dann eine Rolle spielen können. Wie geht's Vanessa denn heute?
Gut, sie hat seit der Zeit im Krankenhaus leichte Gefühlsstörungen in den Beinen, aber alles in allem hat sie ihre alte Power zurück und sich vorgenommen, sich jetzt noch mehr als früher für die Natur und ihre wilden Tiere einzusetzen.
Weil ich nichts, nicht eine Sekunde von meinem Leben verpassen möchte und nicht eine Sekunde mit Dumpfsinn verbringen möchte. Ich möchte jetzt tatsächlich nur noch wichtige Dinge tun, die meinem Leben einen Sinn geben. Jeder Sekunde meines Lebens einen Sinn verleihen, um die Welt ein Stück besser zu machen.
Das war doch jetzt ein super schönes Schlusswort. Ich wünsche Vanessa dafür ganz, ganz viel Kraft und viel Erfolg und hoffe, dass sie trotzdem auch ein bisschen an sich denkt und sich gut um sich kümmert.
Ja, das wünsche ich mir auch für Sie. Und wenn ihr genauer wissen wollt, was Vanessa da so macht in ihrer Wildtierstation oder ihr sie bei ihrer Arbeit unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf ihrer Homepage vorbei. Ihr Verein heißt Loki e.V. und Loki wird in diesem Fall mit Doppel-O geschrieben.
Hast du sie eigentlich in der Wildtierstation auch mal besucht?
Ja, tatsächlich haben wir da sogar gedreht für unsere Fernsehfolge von Abenteuerdiagnose. Die gibt's bald in der ARD-Mediathek. Und das war für mich als Tierliebhaberin echt schwer, mich da auf die Arbeit zu konzentrieren, weil wirklich an jeder Ecke irgendwas Niedliches gemäht, geschnuffelt, miaut oder gequakt hat. Aber am eindrücklichsten waren vermutlich die beiden Nutrias, Jalapeno und seine Frau Burrito, die da nämlich frei auf dem Gelände rumlaufen und immer auf der Suche nach Essen angedackelt gekommen sind. Und da Nutrias gar nicht gut gucken können, halten die gerne schon mal einen Fuß für so eine leckere Möhre, sodass wir aus dem Drehteam extra immer einen Nutria-Beauftragten abstellen mussten, der mit Möhrchen bewaffnet war und für unsere Sicherheit gesorgt hat. Also es lohnt sich wirklich, da mal vorbeizugucken. Es ist ein tolles Gelände mit netten Menschen und Tieren. Und ich persönlich werde da auf jeden Fall nochmal eine Fahrradtour hinmachen diesen Sommer.
Die beiden möchte ich jetzt aber auch gerne kennenlernen. Ja. Da schließe ich mich an, Gesa. Bevor wir uns jetzt verplaudern, wir haben noch eine ganz tolle und auch wichtige Podcast-Empfehlung für euch. Dass auch Fußballspieler über mentale Gesundheit sprechen können, beweist Robin Gosens in seinem Podcast Wie geht's? Was viele nicht wissen, neben seiner Fußballkarriere hat Robin Psychologie studiert. Wenn ihr Gespräche auf Augenhöhe mögt, in denen prominente Persönlichkeiten aus Sport, Gesellschaft und Entertainment ganz offen von ihren mentalen Tiefs und persönlichen Krisen berichten, dann seid ihr hier genau richtig. Es geht um Probleme, die viele von uns kennen, die aber viel zu selten an- und ausgesprochen werden. Überlastung, Selbstzweifel, schwere Schicksalsschläge. Der Podcast gibt aber nicht nur Einblicke, er gibt auch Denkanstöße. Wie geht man mit Krisen um? Wie kommt man auch wieder raus aus dem Tief? Allein das Sprechen darüber kann Hoffnung geben und hoffentlich natürlich auch das Zuhören. Eine neue Folge Wie geht's findet ihr jeden Montag in ARD Sounds und überall, wo ihr gerne Podcast hört.
ARD Sounds.